Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk, heute mit der Nummer 2319 und wie ihr vielleicht dem Titel und oder dem Coverbild des Podcasts entnehmen konntet, ihr befindet euch heute in der Interviewsparte. Wer den Geek Talk schon mal ein bisschen genauer betrachtet hat, hat ja sicherlich schon gesehen, dass wir neben den verschiedenen Kategorien auch verschiedene Unterformate haben. Unter anderem auch das tägliche Format oder eben der Crowdfunding-Podcast. Wer den noch nie gehört hat, crowdfunding.geektalk.ch oder irgendwo auf der Webseite ist da dann auch der Link oben oder rechts mit drin. Und da habe ich euch vor kurzem, genauer gesagt in der Folge 82, das Fitabeam und das ganze Ökosystem dahinter ein bisschen vorgestellt. Ein cooles Kickstarter-Projekt, was ich gerne unterstützen möchte. Und da hatte ich die Gelegenheit, die zwei Gründerinnen ans Telefon zu bekommen oder besser an Skype zu bekommen, um mit ihnen ein bisschen zu quatschen, zu erfahren, wie man überhaupt auf die Idee gekommen ist, diesen Pflanzensensor zu machen, was die Geschichte dahinter ist, was für Möglichkeiten bestehen und wohin die Reise in der Zukunft gehen soll. Aber ich würde sagen, stellt euch doch beide gleich selber mal vor und dann gehen wir durch das Gespräch durch. Bitteschön.
Ja, also hallo, ich bin Claudia aus Berlin und ich bin eine der Gründerinnen von Fita. Ich bin vom Hintergrund her Volkswirtin und habe die letzten 13 Jahre als Finanzdiplomatin bei der Weltbank gearbeitet, unter anderem eben auch in vielen Krisenländern. Und seit letztem Jahr, also seit Juni 2018, arbeite ich mit und bei Fita.
Und mit und bei Fita arbeitet auch?
Silvi, genau, Silvi Basler und ich bin jetzt offiziell seit Januar dabei und habe eigentlich mit Garten und Tech so nie gearbeitet. Ich komme aus der Modebranche, habe dort sehr lange in der Produktentwicklung gearbeitet, in den letzten Jahren im Brandmarketing und wir sind beide, glaube ich, privat vor allem leidenschaftliche Gärtnerinnen. Genau. Und sind so zu diesem Thema gekommen.
Das klingt doch spannend. Zum Bereich Garten und Wasser und so weiter komme ich nachher noch im Speziellen. Aber wie man ja sicherlich gerade mitbekommen hat, ihr seid beide komplett aus einer anderen Richtung gekommen. Wie kommt es dann jetzt dazu, dass ihr ein Startup gründet und in den Bereich Gadgets geht? Sagt ihr denn selber Gadget oder ist das für euch ein Lifestyle-Produkt oder?
Beides. Also wir sagen ja auch nachher vielleicht noch etwas über Fita, aber genau, der Fita Beam, den wir jetzt gerade entwickelt haben, ist im Prinzip ein Lifestyle-Produkt und ein Gadget. Beides.
Ich glaube, das ist das, was es auch so verbindet. Ne? Es ist einerseits, es verbindet Verschiedenes. Einmal das Beschäftigen mit der Pflanze, dann die Technik und es ist aber auch gleichzeitig ein Einrichtungsgegenstand. Also dadurch wird es eigentlich ein Lifestyle-Tech-Gadget.
Genau. Und wie sind wir darauf gekommen? Also es fing damit an, dass ich nach einem langen, erfolgreichen, aber anstrengenden Leben bei der Weltbank, vor allem einem sehr internationalen Leben, ein sehr starkes Bedürfnis danach hatte, wieder zu Hause zu sein, also in Berlin mit meiner Familie und meinen Freunden. Und als ich dann wieder zurück war, mir überlegt hatte, was mache ich jetzt? Und ich hatte mehrere Ideen. Aber ich habe mich dann auch unmittelbar, angefangen, mich dann wieder mit meinem Garten und vor allem auch mit meiner Wohnung auseinanderzusetzen. Ich mag Pflanzen sehr gerne und habe halt gemerkt, als ich versucht habe, mich mit mehr Pflanzen auszustatten, dass mir auf der einen Seite das Wissen fehlt, aber auf der anderen Seite einfach sehr viele Produkte gefehlt haben, die ich gerne gesehen hätte. Unter anderem nämlich auch ein Hilfsmittel, das mir eben in etwa und besser vor allem auch die Bedürfnisse der Pflanze vermittelt. Und so bin ich auf diese Idee mit dem Sensor gekommen. Ich habe erstmal recherchiert, ob es so etwas schon gibt. Und darauf aufbauend, habe ich mir dann irgendwann gedacht, dass ich gemerkt habe, dass das, was es auf dem Markt gibt, nicht meinen Ansprüchen entspricht. Habe ich gedacht, sowas kann man doch selber entwickeln. Und ich bin recht tech-affin. Und deswegen dachte ich mir, das könnte ich mir doch zutrauen. Und dann bin ich aber direkt auf Silvi zugegangen. Wir sind ja schon sehr, sehr lange befreundet und wollten auch immer schon mal etwas zusammen machen. Und Silvi hat sich auch schon mit Gedanken der Selbstständigkeit beschäftigt und ich habe es dann einfach gefragt.
Und was ganz interessant ist, dass wir quasi parallel zu einer ähnlichen Zeit angefangen haben zu gärtnern. Bei mir hat es angefangen mit Outdoor-Gärtnern, vor 8 Jahren war das. wo ich angefangen habe, vergessenes Gemüse zu züchten. Also Gemüse, das man nicht im Supermarkt findet. Und mir wurde im Winter dann aber langweilig. Da kann man dann Outdoor logischerweise nicht mehr so viel machen. Ich habe das Ganze nach innen versetzt und habe da dann auch, ja, ähnlich wie bei Claudia gemerkt, es fehlt an Information, es fehlt an Tools. Und da gibt's auch eine Marktlücke, die aktuell von kleineren Unternehmen so langsam befüllt wird. Aber so die ganz Großen ziehen da noch nicht mit. Und die Ansprache und die Produkte und die Vertriebswege sind ja einfach nochmal zu überdenken. Und da sind wir jetzt dran.
Beim vergessenen Gemüse, was ist da dein Favorit?
Ich würde sagen, der Topinambur. Das ist so eine Art Kartoffel, aber nicht wirklich. Und ist deshalb in Vergessenheit geraten, weil das im Krieg eine Gemüsesorte war, die man umsonst bekommen konnte, weil die überall wächst. Und danach hat man die aber ganz bewusst vergessen, weil ja, sie erinnerte an den Krieg und das wollte man nicht und hat dann quasi ja diese Gemüsesorte ad acta gelegt.
Das Ganze genau. Weggeschoben.
Mhm. Ja, ja.
Und du meintest vorher noch eben von wegen Pflanzen. Wie viele Pflanzen hast du dann im Indoor-Bereich?
Oh, ich würde sagen.
Das klang nach einem riesen Gewächshaus.
Mit allem drum und dran würde ich sagen 55, 60 Pflanzen. Ich glaube, bei dir sieht es ähnlich aus, Claudia.
Ja, also ein bisschen weniger, weil bei mir zu Hause sind die Wachstumsbedingungen nicht ganz so gut. Meine Wohnung ist recht dunkel. Mhm. Ich habe vielleicht etwa 40 Pflanzen. Wir haben im Büro auch vielleicht etwa 60. Mhm, viele. Und ich habe tatsächlich auch noch kleines beziehungsweise Vita. Wir haben sogar auch ein Gewächshaus.
Ja. Da wird ordentlich getestet.
Ja. Das kann ich mir vorstellen. Sind das viele unterschiedliche Pflanzen in dem Fall, wo ihr eben, wie gesagt, auch unterschiedliche Infos haben müsst, die ihr eben nicht hattet?
Ja, doch. Also wir haben sehr, sehr viele, sehr verschiedene Pflanzen aus verschiedenen Familien, verschiedene Sorten. Mhm. Und genau, ich glaube, das ist auch das, was uns Spaß macht, ne? Dieses Experimentieren und Pflanzen besser kennenlernen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Mhm. Die Unterschiede zu erkennen zwischen einzelnen Sorten und zu sehen, wie sie wann wie reagieren.
Genau, die verhalten sich nämlich auch alle anders. Also es gibt ja auch Pflanzen, die tatsächlich sehr stark auch auf Licht zum Beispiel reagieren, die Blätter einschlagen, wenn es zum Beispiel dunkel wird. Aber das hört sich auch alles so an, als wären wir hier die ganz großen Pflanzenexperten. Tatsache ist, dass sowohl Silke als auch ich mit Pflanzen sehr oft kämpfen.
Ja.
Also beziehungsweise wir kämpfen darum, sie am Leben zu erhalten.
Ich glaube, da kennen sich viele aus, auch vor allem unter unseren hörenden Geeks. Da ist wahrscheinlich die, wie heißt der Kaktus, der beliebtesten Pflanzen, die brauchen nicht so viel Wasser und Pflege. Du hast ja vorher angesprochen, oder ich habe vorher angesprochen, der Markt, was der so hingibt. Ich mag mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, und ich bin nicht mehr ganz sicher, aber das war, glaube ich, auch über eine Crowdfunding-Kampagne, der Kobauchi, auf den ich gestoßen bin.
Kobauchi, genau.
Hatte ich einen weichenlangen Betrieb, habe mich überhaupt nicht, vor allem nicht dazu animiert, noch mehr davon zu kaufen. Gab ja nachher auch noch andere Möglichkeiten. Was haben die falsch gemacht, also die es noch gibt?
Einiges. Also es gab den Kobashi, das hast du richtig erkannt, das war auch einer der ersten. Ich glaube, das wurde auch von einem Professor aus der Schweiz entwickelt.
Das kam aus Schweizer Landen.
Genau, das war eine Ausgründung aus einer Universität. Und dann gab es Parrot, die haben auch nochmal zwei Pflanzensensoren auf den Markt gebracht, den es jetzt aber auch nur noch integriert in einem Topf gibt. Parrot ist ja ein Drohnenhersteller, das ist ja auch sehr interessant. Mhm. Dann hat es auch noch zwei kleinere Teams gegeben, die sowas sehr Ähnliches hergestellt haben. Also einmal ein Team aus Österreich jetzt vor kurzem, die auch eine Crowdfinancing gemacht haben, dann aber letztlich das Produkt nicht herstellen konnten, obwohl die Crowdfinancing-Kampagne erfolgreich war. Und dann gab es noch ein Team, mit dem wir zusammengearbeitet haben aus China, die vor 3 Jahren schon mal ein ähnliches Produkt entwickelt haben, deren Kampagne allerdings nicht erfolgreich war. Und also die haben ihr Finanzierungsziel nicht erreicht und es letztlich dann nicht zum Markt geschafft. Aber der Grund, warum die anderen nicht so erfolgreich waren, weil ja sowohl Kobashi, also Kobashi wurde ja aufgekauft, die waren ja nicht ganz so unerfolgreich.
Die gehen ja in Gardena auf, genau.
Genau. Aber weil es, also warum diese Sensoren den Markt nicht so richtig durchdrungen hat, das hat eigentlich verschiedene Gründe. Also zum einen haben wir festgestellt, dass die Produkte nicht besonders gut durchdacht waren, in vielerlei Hinsicht. Also beispielsweise waren die, ich weiß nicht, ob du sie angeguckt hast, aber also einige von denen hätte ich nicht gerne in meinem Topf gehabt. Ne? Also die waren enorm groß, die waren enorm klobig und nicht besonders gut aussehen.
Man hätte meinen können, dass da ein Golfschläger...
Ganz genau. Das ist unser Arbeitstitel, der Golfschläger. Das ist unser Arbeitstitel.
Also man hat eine schöne Pflanze, man möchte dann ja nicht irgendwie so ein Monstrum dann auf einmal im Topf haben. Die Sensoren haben auch nicht alle das gemessen, was wir messen wollten. Also zum Beispiel Düngegehalt. Also der Kobache hat das erst in der zweiten Auflage geschafft.
Genau.
Aber viel schlimmer war auch die Tatsache, dass beispielsweise die Messstäbe nicht dem Topf angepasst werden konnten. Ne? Und das hat natürlich sehr viele Auswirkungen auf die Messgenauigkeit. Die Apps waren nicht besonders gut entwickelt. Man hat auch gemerkt, dass bei den Teams irgendwie auch keine Pflanzenfreunde dahinter stecken. Also die Apps waren funktional, aber die haben nicht das geboten, was man vielleicht erwartet, wenn man sich mit Pflanzen auch mit Freude auseinandersetzen möchte. Ne?
Das waren ETH-Studenten.
Genau. Ja, das waren eher so Ingenieure, ne? Und toll, Ingenieure. Aber es ist natürlich gerade, wenn man mit so einer App arbeitet und auch Pflanzenfreunde oder pflanzenaffine Menschen ansprechen möchte, ist natürlich schon gut, wenn man auch deren Bedürfnisse dann gut kennt und die App entsprechend ausrichten kann. Genau. Und dann, aber jetzt rein vom Businessmodell her, glaube ich, ist auch ein Fehler gewesen, dass es, also wir glauben nicht, dass so ein Pflanzensensor als ein Einproduktunternehmen lebensfähig ist. Also wir wissen, es ist nicht ganz klar, ob der Markt letztlich auch groß genug ist, damit ein Unternehmen, das sich ausschließlich auf dieses Produkt dann auch konzentriert, dann lebensfähig ist. Und dann natürlich der Preis. Also die Sensoren, die es auf dem Markt gegeben hat, die waren überwiegend wirklich teuer. Also Kobashi und Parrot waren jetzt nicht...
Die waren über 100 Währungseinheiten, zumindest am Beginn. Was macht denn ihr besser als eben die gerade genannten Produkte?
Ja, so einiges. Also beispielsweise, wir haben eine bessere Funktionalität. Man kann die Erdspieße des Sensors, die kann man austauschen. Das heißt, man kann sie an verschiedene Topfgrößen anpassen. Sie werden auch in verschiedenen Größen erhältlich sein. Und das Tolle ist, dass wir eben auch die Spannung über die gesamte Länge der Messstäbe messen. Also die sind aus Edelstahl und das ermöglicht uns natürlich, dass wir viel mehr Messwerte aufnehmen können und dadurch eben die Parameter sehr viel genauer bestimmen können. Also wir haben eine sehr hohe Messgenauigkeit mit unserem Sensor. Wir haben eine sehr gute Reichweite. Das heißt, wir benutzen keine simple Bluetooth-Technologie, sondern haben auf Bluetooth Mesh gesetzt. Das heißt, selbst ohne die Fita Base, also dem Wi-Fi-Hub, kann man eine recht große Reichweite erzielen, also bis zu 100 Meter Free Range, wenn man mehrere Sensoren hat.
Also Bluetooth 5.0 in dem Fall.
Ganz genau, ja. Und man kann eben die Base dazu kaufen und das gesamte System dann eben Wi-Fi-fähig machen. Wir haben ein ganz tolles Design, das sehr gut durchdacht ist. Man kann die Casings austauschen. Sie sind aus Borosilikat gemacht, aus Borosilikatglas. Das heißt, sie sehen sehr schön aus, sie sind verspiegelt, das heißt, die Pflanze oder der Sensor verschwindet fast im Topf. Es ist also ein sehr diskretes Design, man kann aber dann eben auch die Casings austauschen und dann das Ganze eben auch farblich bestücken, wenn man möchte, oder das Ganze wird dann auch in verschiedenen Designs erhältlich sein. Man kann dadurch, dass man eben die ganzen verschiedenen Komponenten auseinanderbauen kann, ist das Ganze recht ökofreundlich, weil man die verschiedenen Komponenten separat recyceln kann. Und die Materialien, die wir verwendet haben, also wir haben also so wenig Plastik wie möglich, also so, dass die Komponenten eben auch recht ausdauernd sind und wie gesagt eben recycelbar. Und wir haben ein ganz tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Also wir sind wirklich deutlich günstiger als die meisten Sensoren, die es bisher auf dem Markt gegeben hat.
Wie viel ist der Betrag, der nachher so, was denkt ihr an, was in den Markt geht? Das ist ja meistens ein bisschen über dem Early-Bird-Preis logischerweise.
Ja, also wir hoffen, genau, höher als der Early-Bird-Preis, aber wir werden schon versuchen, den Preis auch anzubieten, den wir jetzt, ich sag mal, bei Kickstarter als regulären Preis haben. Also 30 Euro, das ist so das, was wir anzielen und wir hoffen, dass wir auch dabei bleiben können.
Und da ist auch alles drin, ne? Auch der pH-Kit, also das ganze Testing-Tool, das ist schon ein größeres Paket, ja.
Ganz genau.
34 Schweizer Franken sind da.
Genau, Ja.
Also wirklich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für ein Produkt, das auch wirklich eine sehr lange Lebensfähigkeit hat und wo man die Batterie auch nicht oft auswechseln muss, weil ja eben, wie gesagt, die Batterieleistung durch die Solarzelle unterstützt wird, ganz genau.
Wie ist das, wenn ich mir die ganzen Sensoren bis auf den von Xiaomi also anschaue? Ihr habt zwei Stäbe, die reingehen. Hat das einen Vorteil?
Ja, also es hat halt den Vorteil, dass, also zum einen, wie gesagt, man kann sie eben austauschen und die Tatsache, dass wir eben Edelstahl verwenden, also der von Xiaomi zum Beispiel, der hat nur so zwei kleine Edelstahlpole aufgesetzt auf die Platine und misst quasi die Spannung nur zwischen diesen zwei Polen. Mhm. Wir können die Spannung über die gesamte Länge der Stäbe messen und dadurch werden die Ergebnisse einfach genauer.
Weil sich ja die Feuchtigkeit und eben auch Salz und alles Mögliche halt auch
ganz genau
nicht nur an einem Ort
Topf entwickelt. Ja. Genau richtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Euer Claim ist ja Connect with Plants. Ihr möchtet quasi mich, Geek, mit einer Pflanze verbinden. Eigentlich das Element, was ich hier im Büro nicht haben möchte, weil nur ganz wenige Gadgets wasserdicht sind. Nee, Spaß beiseite. Wie möchtet ihr ein neues, wie soll ich sagen, neue Verbindung zu Pflanzen schaffen mit eurem Gadget?
Genau, die Frage, ob Natur und Technik so gut zusammenpasst, ob es nicht per se eigentlich konträr läuft, die stellen wir uns auch ganz oft. Und wir haben eigentlich festgestellt, Technik und insbesondere smarte Technik ist eigentlich ein Tool, um Menschen, die Lust auf Pflanzen und Lust auf Natur haben, aber Hemmschwellen besitzen, denen Pflanzen und Natur eben nahe zu bringen und eine Beziehung zu Pflanzen aufzubauen. Wir erkennen einfach sehr oft, dass Menschen zu einem großen schwedischen Möbelhersteller gehen, dort Stühle mitnehmen und Regale und Tische und zum Schluss eben eine Pflanze und dann zu Hause feststellen, eine Pflanze ist eben kein Einrichtungsgegenstand, eine Pflanze ist ein Lebewesen und das muss gepflegt werden, das ist gewohnt, eigentlich in tropischen Gefilden zu leben und diese Lebensbedingungen muss man eigentlich ja wiederherstellen und das ist eben nicht ganz einfach und diejenigen, die sich nach so einer Erfahrung dann trotzdem noch mit Pflanzen beschäftigen möchten, denen möchten wir dieses Tool eben an die Hand geben, um eine Beziehung zur Pflanze aufzubauen, um die Bedürfnisse kennenzulernen. Und das ist eigentlich unser Sensor. Das ist ein Lerntool. Ich lerne etwas über eine Pflanze, ich lerne, wie ich sie pflege und kann dann eventuell nach einem Jahr auch ohne Sensor auskommen. Und das ist so unser Ziel. Genau, eine Beziehung zu Pflanzen herzustellen.
Ohne Sensor natürlich den Sensor in die nächste Pflanze stecken, nehme ich an.
Ja, oder so.
Oder weitergeben.
Genau, eine Pflanze, die ich nicht kenne, oder verschenken, ja.
Ja, der Bereich, da tut sich ja extrem viel in letzter Zeit, auch mit Zero Waste oder Minimal Waste. Da gibt es immer mehr Menschen, die auch selber mal eben pflanzen. Geht das auch dann in Richtung Gemüse und solche Geschichten?
Also aktuell sind Gemüsepflanzen noch nicht in der Datenbank hinterlegt. Mhm. Die gibt's aktuell noch nicht, aber grundsätzlich zu Phyta gehört schon das Thema Indoor Gardening beziehungsweise Urban Gardening. Das heißt, alles, was auf der Fensterbank und eben auch auf dem Balkon, und dazu gehören ja auch Tomaten und Zucchini, wenn man so ein bisschen Platz hat, das gehört schon auch dazu in das Konzept. Ja, doch.
Und Pilze. Ich bin zum Beispiel sehr an Pilzen interessiert. Ich würde gerne auch Leute dazu anregen, Pilze zu Hause zu kultivieren und anzubauen.
Das finde ich sehr spannend. Die habe ich bis jetzt immer nur im Wald gejagt. Hat aber der Hintergrund, dass wir auch sehr nah unseren Wald haben, wo eben auch viele Pilze wachsen dann schlussendlich. Da bin ich gespannt, wie ihr mir das näher bringt.
Ja. Ja auch.
Also das heißt, ich könnte auch meinen drei Mädels die Pflanzen ein bisschen näher bringen dadurch.
Ja, das ist die Idee, einen Zugang zu Pflanzen und zur Natur im Allgemeinen zu finden, ja.
Und tatsächlich planen wir auch sogar eine Version für Kinder.
Spannend, spannend.
Genau, also das ist auf jeden Fall eine Idee, die wir gerne verfolgen möchten, eine App halt so aufzubereiten, dass es den Kindern auch wirklich Spaß macht, ne, mit der App und der Pflanze umzugehen.
Das eben, das eine ist ja, ihr habt die, den Sensor, der direkt in die Pflanze, also in den Topf kommt, und ihr habt die Bridge, die es noch gibt, die dann die Möglichkeit gibt, auch von außen und von überall drauf zuzugreifen auf die ganzen Daten. Die dritte Komponente ist aber eben die App, die ihr jetzt immer wieder mal angesprochen habt. Da ist ja wirklich ein großes, oder da muss ja ein recht großes Wissen über Pflanzen dahinter stecken. Habt ihr das, ihr habt gesagt, ihr seid nicht die allzu großen Experten. Gibt's das irgendwo öffentlich, dass man anzapfen kann, oder habt ihr euch da Spezialisten dazu geholt?
Nein, wir haben uns natürlich Spezialisten dazu geholt, genauso wie auch mit dem technischen Bereich, ne? Also wir haben jetzt das Produkt ja auch nicht selber entwickelt, also im Sinne von, also Silvio und ich waren jetzt nicht in der Werkstatt und haben das Produkt dann zusammengebaut.
Habt ihr nicht gelötet?
Nee, wir haben nicht gelötet.
Wir haben auch nicht programmiert.
Wir haben auch nicht programmiert. Nein, aber wir haben es Experten geholt, genau. Also mit uns arbeiten 3 Pflanzenwissenschaftler. Mhm. Genau. Die mit uns eben auch die Datenbank, also es ist ja, also die App, also die App funktioniert ja so, dass sie die Messwerte auf die einzelnen Pflanzentypen, also auf die Pflanzenspezien ja abstimmt, ne? Das heißt, es gibt eine recht große Pflanzendatenbank, die wir einstellen in die App. Also mit entsprechenden Parametern, die der App dann quasi dann, oder beziehungsweise dem User dann auch irgendwie die richtigen Notifications dann auch dann angibt, die pflanzenspezifisch sind. Also diese Pflanzendatenbank haben wir dann eben gemeinsam mit unseren Pflanzenexperten entwickelt. Und da haben wir aber natürlich auch recherchiert, klar. Also es gibt wissenschaftliche Quellen und auch öffentlich zugängliche Quellen, aus denen man sich das zusammensuchen kann. Aber nicht alles. Also beispielsweise, wenn es um Lichtintensität geht, also es gibt so ein paar Parameter, da muss man dann selber auch eine Methode entwickeln, um das Wissen, das existiert, dann auch runterzubrechen, dass es programmiert werden kann.
Deshalb wahrscheinlich auch das eigene Gewächshaus, wo ihr fleißig testet, ob denn das wirklich auch so sich verhält, nehme ich an.
Ganz genau, ja.
Und wissen das, muss ich als Nutzer wissen, was ich da für eine Pflanze stehen habe, oder kann ich die Kamera in der App draufhalten, wie bei, sagen wir jetzt mal, Google Lens und ähnlichen Systemen, und ihr sagt mir dann, was ich da für eine Pflanze habe?
Also wir haben noch keine Objektidentifizierung eingebaut in die App, also noch nicht. Das hätten wir gerne in der Zukunft. Das ist halt nicht ganz so günstig und wir sind ja noch ein kleines Startup.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Genau, aber wenn die finanziellen Mittel mal da sind, dann ist das auf jeden Fall geplant. In der Zwischenzeit ist es aber so, dass wir den User helfen, die Pflanze zu bestimmen anhand von einem kleinen Fragenkatalog, durch den wir den User durchführen. Und das ist ja vielleicht auch eine ganz gute Methode, weil wir den User quasi dazu auffordern, sich anzuschauen, wie die Pflanze aussieht, wie die Blätter aussehen, wie die Wehen verlaufen in den Blättern und so weiter. Und auf Grundlage dieser Informationen machen wir dann ein paar Vorschläge, was es für eine Pflanze sein könnte.
Ist die Pflanze blau, braun und schrumpelig, dann gib ihr zuerst mal ganz, ganz viel Wasser.
Genau.
Genau so.
Finde ich gut.
Ja, aber es gibt eine Pflanzenbestimmung, die eingebaut ist.
Ja.
Könnt ihr ein bisschen was über die Technik verraten? Ich mag mich an Zeit daran erinnern, das war eben vor diesem vorgenannten Produkt. Da habe ich mit Raspberry Pi und ähnlichen Geschichten und irgendwelchen Sensoren, die ich mir irgendwo im Internet zusammengeklickt habe, meine Mutter alle ihre Töpfe vollgezimmert und ganz viel Information geholt. Ihr geht da sicher strukturierter dran.
Ja, aber es ist ein bisschen ähnlich. Also im Prinzip ist das, was wir in unserem Sensor drin haben, eigentlich fast genau das, was du auch bei den anderen Sensoren gesehen hast, nur halt eventuell einzeln, ne? Das heißt, wir haben also ganz klassisch, also Temperatur ist ja jetzt kein Hexenwerk, das wird über einen Chip gemessen. Wir haben, also was vielleicht besonders ist an unserem Gerät, ist, dass wir die Lichtintensität nicht über eine reguläre Photodiode messen, sondern eben über die Elektrizität, die von einer Solarzelle gespeichert wird. Was auch gut ist, also wir haben eine kleine Solarzelle eingebaut, die dann nicht nur die Lichtintensität misst, sondern auch gleichzeitig den Sensor powert, zusammen mit einer kleinen Batterie. Dadurch wird die Batterielebensdauer auch verlängert. Also es hat einige Vorteile. Also das Schwierigste an dem Sensor war tatsächlich dann zu ermitteln, wie wir am besten Feuchtigkeit und den Salzgehalt in der Erde messen. der dann ja auch den Düngebedarf dann angibt. Und wir haben uns dann für eine EC-Kapazitätsmessung entschlossen und dann entsprechend auch entwickelt und programmiert. Und das war nicht ganz so einfach, weil der Düngegehalt im Boden oder der Salzgehalt im Boden, der wird immer in Abhängigkeit zur Feuchtigkeit ermittelt. Und da ist einiges an Kalibrierungsarbeit notwendig, um eben auch diese Funktion zu ermitteln, damit das Ganze auch Sinn macht. Also das war eigentlich die größte Herausforderung. Aber es stecken jetzt keine wirklich bahnbrechenden Innovationen hinter den Messmethoden und der Sensortechnik, die wir im Sensor haben. Ich glaube, was ich einfach nur sagen wollte, ist, dass es auch eher darum geht, zu schauen, dass der Sensor wirklich sehr genau misst. Also es ist die große Herausforderung bei diesen Sensoren, ist tatsächlich die Kalibrierung und dann eben auch, wie diese Informationen dann aufgearbeitet werden, also auf dem Server, damit dann die Resultate, die dann auch, also die Messwerte, die auch angegeben werden und auch die Aktionen oder die Empfehlungen, die Handlungsempfehlungen, die halt abgeleitet werden, dass das eben alles Sinn macht für die Pflanze. Das ist eine viel größere Herausforderung.
Das kann ich mir vorstellen. Spielt da auch die Erde mit rein? Nehmt ihr das auch mit auf bei der Abfrage, was da ist? Weil man kann ja Erde aus dem Garten, irgendwie Humus oder eben nicht Humus nehmen, aus dem Wald.
Absolut.
Oder man kann gut angereicherte, spezielle Erde im Shop der, wie heißt das, Pflanzenbedarfsshop kaufen.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt und der zeigt eigentlich, dass du dich mit Pflanzen ganz gut auskennst. Es ist sehr wichtig, dass die Pflanze in der richtigen Erde sitzt und um das sicherzustellen, packen wir in jeden Sensor auch ein kleines pH-Kit mit ein. Und mit diesem kleinen pH-Kit, das ist auch ganz einfach, die App führt den User da auch durch, kann der User dann feststellen, ob die Pflanze in der richtigen Erde sitzt und wenn nicht, dann sagt die App dann auch, welche Erde verwendet werden muss für die entsprechende Pflanze.
Kann ich die dann über die App auch gleich kaufen?
Ja, also du kriegst ja erstmal das erste pH-Kit, bekommst du ja mitgeliefert.
Nee, ich meine die Erde, das wäre ja was, dass ich direkt bei euch über...
Ah, ganz schlau. Das haben wir jetzt noch nicht verraten, aber ja, natürlich. Also die App wird über die Zeit natürlich dann auch zu einer Plattform entwickelt, über die der Kunde dann auch direkt die Pflanzenprodukte, die er braucht, beziehen kann. Ja, das ist der Plan.
Das macht natürlich auch für die nachhaltige Finanzierung deutlich Sinn, sowas zu machen.
Ganz genau. Ja. Gut erkannt.
Spannend, was da alles mit drin ist. Habt ihr noch weitere Sensoren oder ist das so im Groben gesagt?
Also momentan planen wir nicht noch weitere Sensoren. Also wir überlegen eben die App auf verschiedene Zielgruppen auszurichten. Also wie gesagt, Kinder ist eine ganz große Zielgruppe, die wir gerne erreichen möchten. Die andere Zielgruppe sind, ich sag mal, vielleicht Haushalte beziehungsweise Büros, also Gemeinschaften. Mhm. Wir hätten ganz gerne eine App, die es den Leuten ermöglicht, gemeinsam sich um die Pflege eines Gartens, also mit einem Garten bezeichnen wir die Pflanzen in einer Wohnung, einem Büro oder einem Raum auseinandersetzen. Also das wäre ganz toll und das würden wir ganz gerne machen. Dass wir jetzt noch andere Sensoren machen, nein. Aber möglicherweise kann man über die Gestaltung des Sensors vielleicht auch noch verschiedene Zielgruppen ansprechen.
Kann man, jetzt komme ich noch ganz kurz zu der App und nur eine komische, verrückte Idee, sich verschiedene Gärten anlegen, also quasi zu Hause und im Büro oder auch verschiedene im Haus?
Ja, kann man das gruppieren? Ja, man kann es noch nicht gruppieren in der ersten Version der App. Also wir fangen erstmal klein und simpel an. Deswegen machen wir ja auch, da kommt Silvi gleich drauf, diese Crowdfunding-Kampagne, weil wir erstmal gucken, was sich die User so wünschen. Aber das ist auf jeden Fall eine Idee. Also es soll auch, das ist, wenn, also diese Version für Gruppen oder für Teams soll eben genau das ermöglichen, dass man die Pflanzen auf verschiedene Räume aufteilen kann, dass man verschiedene User den Gärten zuteilen kann.
Habt ihr sonst noch was zu erzählen zum Produkt?
Wir haben schon viel gesagt, es sieht wirklich toll aus. Also man möchte vielleicht den Sensor sogar haben, wenn man, also vielleicht hat man Lust, Pflanzen zu kaufen, nur weil man ganz gerne den Sensor haben möchte. Also der Hub tatsächlich, und darauf sind wir sehr, sehr stolz, also der Wi-Fi-Hub, die Vita Base, sieht tatatsächlich aus wie eine Glasschale.
Die genau, das spiegelnde, ja, das ist Glas obendrauf, ja.
Ganz genau. Man kann sich den Hub in das Regal stellen. Es sieht aus wie ein Wohnobjekt. Man kann da auch dann Schlüssel reinlegen oder etwas anderes. Also wir sind ganz stolz darauf, dass wir es geschafft haben, ein Tech-Produkt zu entwickeln, das nicht wie ein günstiges Tech-Produkt aussieht, sondern
ist einfach nur so ein Plastik, nicht so ein Plastik Bridge, die man da ins Ding stellt. Und eben, was man nicht unbedingt auf den ersten Blick sieht bei gewissen Fotos, es ist nach innen gewölbt, wie du sagst, man kann da die Schlüssel reintun oder solche Geschichten.
Genau, es ist eine Schale.
Eine Schale.
Da sind wir wieder an dem Punkt, es ist Tech meets Lifestyle. Ne? Das ist Tech muss nicht einfach nur auf seine Funktion reduziert werden. Tech kann auch schön sein.
Da müsst ihr euch mit Intel unterhalten. Die haben da vor vielen Jahren, ich war da mal auf einer Entwicklung Messe bei denen eine Wireless Charging Bowl entwickelt, so eine Salatschüssel, bös gesagt, also von der Größe her, wo, wenn man Kopfhörer und Smartphone und alles Mögliche reinlegen konnte, und die wurden dann aufgeladen.
Oh, okay.
Das ist ein Gerät, was leider nie einen Verkauf geschafft hat. Das möchte ich haben.
Schade, ja.
Aber jetzt weg von dem, zurück zu eurer Base und dem Beam. Das Design ist wirklich, ist natürlich wie überall Geschmackssache, aber vor allem auch die spiegelnde Funktion finde ich ganz schick. Das stelle ich mir in den Pflanzen sehr schön vor.
Wir würden uns eigentlich auch freuen, also weil man die Casings ja auch austauschen kann und wir ja verschiedene Designs anbieten wollen, wir würden uns eigentlich auch freuen zu hören von den Nutzern, also welche Farben und Designs sie sich vorstellen könnten.
Wenn meine Mädels fragst, natürlich rosa. Weil es gibt bei uns ein ungeschriebenes Gesetz, jedes Gadget, das das Haus betritt, das in rosa ist oder dezent irgendwo rosa dran hat, das gehört ihnen, der Rest ist meins. Bevor wir zum Bereich Crowdfunding kommen, Smart Home ist ja so ein beliebtes Stichwort heutzutage. Alles muss smart sein und sich einbinden lassen in die verschiedenen Plattformen. Apple, Google und Co. haben da Möglichkeiten. Ist sowas auch mal geplant? Ihr habt ja eure Bridge, die eben mit der App funkt. Geht das da auch weiter?
Ja, auch. Also es ist genauso wie mit den verschiedenen App-Versionen definitiv ein Punkt, den wir angedacht haben und der auf unserer Liste steht. Also wir würden erst einmal ganz gerne testen, wie groß die Nachfrage ist auch, also wie viele Leute überhaupt mehrere Sensoren und auch die Base, also so heißt ja unser Wi-Fi-Hub, dann letztlich erwerben. Also wie viele Leute finden es notwendig, dass es tatsächlich eine Wi-Fi-Anbindung gibt und darauf aufbauen. Wenn wir sehen, dass es tatsächlich viele Menschen gibt, die das interessiert, werden wir natürlich dann auch eine Schnittstelle anbieten für Smart Home. Also für Smart Home-Systeme.
Einer der Gründe, weshalb wir heute sprechen, ist, weil seit Aufnahmetermin, heute ist der 15., sprich seit gestern, eure Crowdfunding-Phase gestartet hat auf Kickstarter.
Absolut, genau. Ja, es ging gestern Abend um 17 Uhr los und ich glaube, wir können sagen, im Moment sind wir ganz zufrieden. Ne? Das ist jetzt 12, 15, 20 Stunden her und wir sind bei
über 10, 15%, deutlich über 10%, genau, 15% circa.
Ja, genau.
Ja, wir sind 16, 17.
Ja. Genau, gestern ging es los und es ist natürlich alles sehr aufregend und ich glaube, wir sitzen jetzt ungefähr alle 5 Minuten am Rechner und überprüfen die Ergebnisse. Genau.
Das kann ich mir vorstellen. Warum seid ihr auf die Möglichkeit über Crowdfunding gestoßen?
Ich glaube, für uns ist einfach der wichtigste Punkt natürlich, dass wir als Start-up nicht unbedingt das Budget oder die finanzielle Power haben, um eine Produktion vorzufinanzieren. Wir haben jetzt mit unserem Lieferanten eine Minimummenge von 2000 Stück ausgehandelt. Das ist gut für beide Seiten. Er ist produktionsfähig und wir kriegen eine gute Stückzahl zusammen, um das Produkt zu prüfen. Aber 2000 Stück ist natürlich schon auch eine Menge, die man erstmal vorfinanzieren muss. Und das ist so der erste Grund für uns, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Und dann der zweite Grund ist sicherlich die Community. Die Möglichkeit zu haben, unser Produkt ja bei einem anspruchsvollen Publikum einfach zu prüfen, zu schauen, was funktioniert für euch, was funktioniert vielleicht nicht so gut, ist die User Experience der App gut, was können wir verbessern und eventuell auch erste Kinderkrankheiten auszuradieren, bevor wir dann wirklich in die Alpha-Version und in die Bulk Production gehen. Das ist so der zweite Grund und der dritte Grund ist natürlich, dass wir ja wachsen möchten. Wir möchten ja auch andere Produkte noch entwickeln, erstellen, verkaufen, die alle auf das Thema Gärtnern abzielen. Und wir möchten natürlich Investoren suchen. Und daher dann eben das Thema Proof of Concept, ganz wichtig für uns. dass wir einfach sehen, da ist eine Nachfrage, da ist eine Crowd und ja, da ist einfach ein Bedarf.
Ja, der zweite Punkt sehe ich immer ganz stark. Da kommen ja vielfach dann auch eben Ideen alleine schon auf die, es gibt ja die Möglichkeit, die Kommentare zu hinterlassen und nicht nur irgendwie, ihr seid hintendrein, macht doch endlich, habt kein Vertrauen mehr und solche Geschichten, das gibt's immer wieder bei den Crowdfunding-Geschichten. Da kommen ja vielfach auch immer wieder Ideen rein, die man dann eben umsetzen kann.
Ganz genau. Und das ist für uns ganz ganz wichtig, weil insbesondere Claudia ist ja jetzt seit fast einem Jahr drin. Aber wenn man so drinsteckt in einem Projekt, dann sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und
betriebsblind.
Ist dann auch ganz froh, ist auch ganz froh, wenn jemand von außen mit einem ganz kühlen Blick einfach mal draufschaut und sagt, Mensch, das finde ich gut, aber da gibt's vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nochmal Verbesserungspotenzial.
Das Ganze geht noch, jetzt muss ich kurz spicken, bis zum 23. Juni, wo man sich beteiligen kann.
Genau.
Und der kleinste Betrag ist?
Der kleinste Betrag, wenn man sich noch beeilt, 22 Euro. Das ist nämlich unser Early Bird Special. Da haben wir insgesamt 100 Stück angeboten. Ich glaube, es ist schon ganz schön was weg.
55 von 100, ja.
Genau. Und damit kann man einsteigen, wenn man den Sensor haben möchte.
Genau, man kann uns aber auch, wenn man die Idee toll findet, mit einem kleinen Betrag finanzieren, also 5 Euro und dann gibt's eine kleine Überraschung. oder eben auch 15 Euro für ein wunderschönes Tote-Bag.
Genau, das ist ja auch immer die Möglichkeit, die gewisse Projekte da anbieten, um auch kleinere Beträge für ein gutes Projekt in den Topf zu schmeißen. Wo geht's los, wenn man die Basis auch dazu haben möchte? The Base, Entschuldigung.
Also bei 125 Euro geht's los. Dafür bekommt man dann 3 Beams und die Base und die App und das PH-Kit und noch ein Toteback.
Und das Toteback auch noch oben drauf.
Und das Toteback auch noch oben drauf, genau.
Wunderbar. Und ausgeliefert, wenn alles klappt und funktioniert, ist angedacht Dezember 2019. Also es dürfte ein Weihnachtsgeschenk geben.
Das hoffen wir.
Das hofft ihr.
Das ist unser Plan, genau.
Das hoffen wir, aber die Leute sollten sich nicht hundertprozentig darauf, also man sollte vielleicht noch ein Backup-Geschenk haben. Also wir sind zwar sehr...
Weihnachtsmann oder so.
Genau. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen. Wir sind ja mit der Entwicklung schon fast durch.
Ja.
Aber man weiß natürlich nie, was noch passieren kann. Deswegen sollte man da ein kleines bisschen vorsichtig sein. Aber wir sind eigentlich wirklich schon fast fertig mit der Entwicklung.
Genau, das sage ich ja immer am Ende meiner Crowdfunding-Folgen. Kickstarter und Indiegogo und all das sind keine Online-Shops. Da unterstützt man ein Projekt und das lebt halt auch.
Ja, und wir sind eben auch klein. Also wir sind jetzt auch nicht so viele Leute und wir wissen jetzt auch nicht, wie viele von diesen Sensoren wir ausliefern müssen. Und es gibt ja auch noch Erfahrungen, die wir selber sammeln müssen im gesamten Prozess, wenn es um die Produktion geht und dann auch das Shipping und alles, was damit zusammenhängt.
Wenn jetzt andere Leute zuhören, die auch schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, ins Crowdfunding zu gehen, habt ihr da irgendeinen Tipp, was man nicht machen sollte oder was man machen sollte?
Ja, also da haben wir ganz viele Tipps. Durch den Prozess sind wir ja gerade durch und wir waren natürlich anfangs auch ein bisschen naiver und dachten, wir machen einen Film und dann noch so 2-3 Marketingmaßnahmen drumherum und dann läuft das irgendwie und das ist natürlich nicht so. Ich habe ja vorher im Marketing gearbeitet und auch größere Kampagnen produziert und begleitet und live geschaltet. Und mir ist dann bei der Kickstarter-Kampagne aufgefallen, dass es eigentlich genau das Gleiche ist, nur eben im kleineren Rahmen. Das heißt, alle Marketing-Tools, die man auch für eine klassische Kampagne einsetzt, die kommen hier auch zum Tragen. Also einmal natürlich ein toller Proto mit einem technischen Demo-Video. Das ist ganz wichtig, dass der Viewer überhaupt versteht, worum es geht und wie das Ganze ausschaut und wie es funktioniert. Dann natürlich ein guter Film, der gut aufgebaut ist und klar mit guten Grafiken und Fotos. Das ist auch ganz wichtig, dass die Seite an sich einfach bei Kickstarter ordentlich aufgestellt ist. Ja, und dann alles, was ja an Marketing-Tools dazugehört. Das heißt, die Mailingliste muss zusammengestellt werden. Das läuft über Sponsored Ads mit einem Anreiz, sich in die Newsletter einzuschreiben. Dazu kommt PR-Arbeit, die nach Ländern gegliedert sein muss. Die Social-Media-Kanäle, die müssen ordentlich gepflegt werden. Influencer-Marketing muss betrieben werden, eine gute Landingpage. Also alles, was in so einer ganz klassischen Marketing-Kampagne eine Rolle spielt. Genau, und ein gutes Automated-Marketing-System, das muss auch dabei sein, dass man tracken kann, wenn man früh genug anfängt. Das ist wirklich der Vorteil, das kann ich wirklich jedem empfehlen, ruhig 4-5 Monate vorher anfangen, damit man Versuche starten kann, auch aus seinen eigenen Fehlern lernen kann, das Ganze verbessern kann. Und das geht halt nur, wenn man alles trackt von Anfang an. Das ist das A und O. Mhm. Und eine Sache, die funktionieren kann, aber nicht muss, ist eben Cross-Posten, dass man sich mit anderen Kickstartern zusammentut oder Menschen, die einem wohlgewonnen sind, die vielleicht schon mal eine Crowdfunding-Kampagne in einer ähnlichen Branche mit einem ähnlichen Produkt gestartet haben, dass man sich da gegenseitig unterstützt.
Das ist, wenn die Newsletter jeweils kommen von unterstützten Projekten zum Beispiel, wenn da dann und andere interessante Projekte. Ist das halt in dem Stil?
Ja, genau. Die vielleicht einen ähnlichen Kunden haben.
Und über einen, über den wahrscheinlich PR-Bereich, haben wir uns ja dann kennengelernt.
Genau, genau. Ich habe zum ersten Mal mein Leben PR gemacht. Wie gesagt, ich komme aus dem Brand-Marketing und gewisse Dinge kann ich. Andere habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht. Und ich glaube, so ist das in einem Startup. Man macht ganz oft Dinge, von denen man eigentlich gar nicht so viel Ahnung hat und arbeitet sich da langsam rein.
Genau, merkt, was funktioniert und was nicht und versucht das, was nicht tut, zu vermeiden in Zukunft.
Ja, genau. Oder sich Leute reinzuholen. Ja.
Das ist der andere Weg, genau. Ihr habt vorhin noch gesprochen also was später kommen soll. Ihr habt das schon ein bisschen durchblicken lassen. Was passiert nach der Crowdfunding-Phase? Also eben im Dezember soll es losgehen. Es geht ja dann sicherlich auch richtig in Verkauf, nehme ich an, das Produkt. Also der Beam und die Base.
Genau, also die Produkte soll es dann ab Anfang 2020 dann auch regulär im normalen Verkauf geben. Aber du hattest es ja schon angesprochen. Also Vita ist kein Einproduktunternehmen. Also wir verstehen uns schon als ein Entwickler von Produkten im Allgemeinen für Indoor Gardening und Indoor Farming. Das heißt, wir möchten ganz viele innovative Produkte entwickeln, die es so in der Form noch nicht gibt, oder viele Produkte, die es schon gibt, viel besser machen. Damit die Möglichkeiten des Gärtners im Innenraum einfach viel erweitert werden. Also das Thema Licht beispielsweise, das Thema Platz, das Thema, wie man auch vom Grund auf Pflanzen züchten kann, von Samen aus Setzlingen, wie man zu Hause wirklich richtig gärtnern kann, wie man seinen Balkon und seine Küche und die Räume maximal ausnutzen kann, um zu gärtnern. Das ist, worum es bei Vita geht. Und genau, wir werden noch weitere Produkte entwickeln.
Dann hoffe ich, bringt ihr mir bald eine smarte Gießkanne. Wir sind im Juragebirge, also am Fuße des Juragebirges und haben relativ kalkhaltiges Wasser. Und unter anderem deshalb lassen wir das, wenn wir die Pflanzen gegossen haben, immer Wasser rein, dass ich das Ganze ein bisschen setzen kann. Sollte man ja auch sonst tun. Und wenn das meine Kinder nicht tun, hätte ich gerne eine Push-Notification. If entleert und nicht aufgefüllt, Push-Notification, bitteschön.
Sehr gute Idee, wir werden das auf unsere Liste tun. Genau, aber ja, also wir haben wirklich einiges vor, also es wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Wir haben viele Ideen.
Das tönt doch gut. Habt ihr noch irgendetwas, worüber wir nicht gesprochen haben? Also Link, wo das Crowdfunding-Projekt stattfindet und alles drum und dran und auch zu meinem Beitrag auf dem lebesmart.ch-Blog, die findet der geneigte Zuhörer logischerweise wie immer in den Shownotes auf geektalk.ch zu der aktuellen Folge. Dann würde ich sagen, haben wir alles mit reingenommen, was es zu sagen gibt zum aktuellen Stand des Projektes und des Produktes vor allem?
Ja, super, vielen Dank. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Mir auch und ich freue mich schon in Zukunft, die Pflanzen ein bisschen näher kennenzulernen. Und wer sich jetzt auch inspiriert gefühlt hat und das besagte gute Video anschauen möchte und die ganzen anderen Infos, der Link zu der Crowdfunding-Seite ist natürlich in den Shownotes mit drin. Und seit wir die Aufnahme gemacht haben, wurde ein weiterer Unterstützer hinzugefügt. Also es geht was.
Toll, sehr schön.
Ich gratuliere euch und ja, wer weiß, vielleicht können wir ja auch, wenn das Ganze durch ist oder ihr mal irgendwo einen Schritt weiter seid, vielleicht ein Update oder sowas machen.
Sehr gern.
Sehr gerne.
Sehr gerne und auch was zum Testen schicken. Ja.
Das gerne, weil dann können wir auch den Lesern nachher berichten, wie das Produkt, das Endprodukt schlussendlich ist.
Sehr gerne. Super. Vielen Dank, Martin.
Danke euch und auf bald. Tschüss.
Auf bald. Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.